Im Allgemeinen wird gesagt, Frauen interessieren sich nur für den kleinsten Umkreis, fürs Haus und für ihre Küche und für ihre Kinder. Und Frauen seien am politischen Geschehen mehr oder weniger verhältnismäßig desinteressiert. Und Frauen fehle vor allen Dingen abstraktes Denken. Und sehr merkwürdig ist, dass wirklich die großen, schwersten Probleme, die eigentlich in Literatur überhaupt gar nicht mehr zu erfassen sind, so schwer, dass ich weiterhin nicht mehr in der Lage bin, es zu erfassen und ich mich einfach auch davon abwenden muss, weil es nicht mehr beschreibbar ist, für mich jedenfalls nicht mehr, dass eigentlich nur drei Schriftsteller, in dem Falle Autorinnen, sich dieser größten, sagen wir mal, Belastungen und Qualen und Katastrophen unserer Zeit schriftstellerisch gestellt haben. Das sind alles Frauen.
Diese Aussage über die Möglichkeit und Schwierigkeit von literarischer Auseinandersetzung mit Katastrophen wie Tschernobyl ist von der Jutta Heinrich. Um sie und vor allem um ihr Buch eingegangen, wo vom Umgang bzw. von der Verdrängung von der Atomkatastrophe handelt, geht es in dieser Sendung. Zu diesen drei Autorinnen, die sich literarisch als Thema Atomkatastrophe angewagt haben, zählt Jutta Heinrich neben sich selber noch die beiden DDR-Autorinnen Monika Maron und Christa Wolf. Besonders der Störfall von Christa Wolf ist ja recht bekannt worden. Katastrophenszenarios, das minutiöse Ausmalen der Katastrophe, wie sie negative Science-Fiction-Visionen und zum Beispiel auch in der Jugendliteratur schon häufig gemacht worden ist, zählt Jutta Heinrich übrigens nicht zu den literarischen Auseinandersetzungen im engeren Sinn und sie lehnt die Schreckensvisionen auch vehement ab. Warum? Das kommt dann im Interview am Schluss dieser Sendung noch genauer zur Sprache. Eingegangen, wo Jutta Heinrich als Reaktion auf Tschernobyl geschrieben hat, oder wie sie sagt, hat schreiben müssen. Sie war nämlich an einem anderen Projekt gewesen. Eingegangen also ist nicht ihre erste literarische Arbeit zu dem monströsen Thema Atomkatastrophe. Schon 1975 ist der Text «Brockdorf – Eine Vision» entstanden. Dass sie das Thema weiterverfolgt hat, ist keine abgehobene literarische Entscheidung gewesen. Nachdem im März 1979 im US-amerikanischen Harrisburg der bis dahin grösste Atomunfall passiert ist, hat Jutta Heinrich als Reaktion darauf «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein» geschrieben. Das Buch ist 1981 erschienen und 1987 als Taschenbuch bei Fischer neu herausgekommen. Über «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein» sagt Jutta Heinrich Folgendes. Diese Texte sind Ausdruck meiner körperlichen und seelischen Reaktionen auf ein Leben unter dem Atompilz. Es ist die rebellische, irrende Suche nach einer Heimat meines Lebens, unser aller Leben, in einer Zeit, die immer zeitloser wird, in einer Zukunft, die explodiert. Das Buch ist eine Montage von verschiedenen Textsorten, von Brief, Tagebuchnotizen, Traumprotokoll, Gedicht, Romanfragment. Es sind sehr persönliche, unmittelbare Texte, wo man drin die Angst, die Wut, die Verzweiflung, aber auch die Rebellion spürt. Im Vergleich zu diesen ernsten, fast apokalyptischen Texten von «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein» hat Jutta Heinrich in «Eingegangen» einen ganz anderen Ton gewählt. Der mehrdeutige Titel «Eingegangen» weist nicht nur auf all das hin, was nach der Atomkatastrophe im Sinn von «kaputtgehen» eingeht, sondern er hat auch die vordergründig harmlose Bedeutung vom Bürostempel eingegangen, wo man auf eingegangene Briefe druckt. Eingegangen ist nämlich der Form nach eine Sammlung von fiktiven Briefen von den verschiedensten Hörerinnen und Hörern, die sich nach der Atomkatastrophe hilfesuchend an einen Radiosender wenden. Diese Briefe zeigen ein bitterböses, satirisch-zynisches, häufig makabres Bild der Gesellschaft. Mit scharfer Ironie entlarvt Jutta Heinrich nicht nur Verdrängung, Selbstbetrug, Selbstgerechtigkeit und Brutalität der Hörerinnen und Hörer, sondern sie ironisiert auch die Scheindemokratie, die die Massenmedien suggerieren, indem sie Leserinnen und Hörerinnen Reaktionen drucken oder ausstrahlen und damit den Anschein von demokratischer Meinungsbildung erwecken. Von dieser Ironie ausgenommen sind nur drei Geschichten in diesem Buch. Sie stammen von einer Leserin, die als Reaktion auf die Katastrophe hat angefangen zu schreiben. Jutta Heinrich ist 1940 in Berlin geboren und lebt heute als freie Schriftstellerin in Hamburg. Neben den bereits erwähnten Büchern schreibt sie auch Erzählungen und Theaterstücke. Bekannt wurde ist sie vor allem durch ihren ersten Roman «Das Geschlecht der Gedanken», der 1977 erschienen ist. Mehr möchte ich zu ihr und ihren Text nicht mehr sagen. Die folgenden Ausschnitte aus einer Lesung von ihr sprechen für sich. Ihr hört also, leicht gekürzt, was Jutta Heinrich am 20. Jänner 1988 in der Paulus-Akademie in Zürich-Wittiken aus ihrem Buch «Eingegangen» vorgelesen hat. Als ersten Teil liest sie die Geschichte «Der Storch». Der zweite Teil der Lesung besteht dann aus 4 von diesen 20 fiktiven Hörer- und Hörerinnenbriefen, die den Hauptteil und die charakteristische Grundstruktur des Buches «Eingegangen» ausmachen. Als Abschluss hört ihr dann ein Gespräch mit der Autorin. Die Musik in dieser Sendung ist von Lindsay Cooper. Die genauen Angaben sage ich am Schluss der Sendung. Nach dem folgenden Stück, «Torn Away», hört ihr «Der Storch» von Jutta Heinrich.
Soft pillows and quilts and slow snowy flowers shrouding every thought, pink mat and paper embossed with meaning, neatly wrapping every word, a pretty surface trellis worked underneath cracks appearing, paper tearing, ripped apart, the pattern slipping, torn away. Her voice is heard.
Jutta Heinrich liest jetzt eine Geschichte aus Eingegangen.
Ich lese jetzt aus Eingegangen. Alles, was ich jetzt vorlese, bezieht sich auf Tschernobyl, ohne dass es auch nur ein einziges Mal beim Namen genannt wird, die Katastrophe. Denn ich habe ja schon durch Harrisburg die Erfahrung gemacht, dass die Verdrängung so stillschweigend sein will und dass sobald ein Name genannt wird, das Buch und der Inhalt noch schneller abgelehnt wird. Und deswegen bin ich zu dem Trick gekommen, den Namen nicht zu nennen. Der Storch. Am besten nicht darauf eingehen. Die Sonne schien, Grasmücken flogen von Strauch zu Strauch, die Kirschen waren klein, aber schon reif und ringsum im Garten hohes Gras mit Glockenblumen und Riesendisteln darin. Alles wie immer. Am besten nicht auf ihn eingehen. Ihm die Sonne ins Zimmer lassen und ihn mit sorgloser Munterkeit ans Fenster ziehen und ihm den wunderbaren Apfelbaum zeigen. Vielleicht gleich ein Glas Milch mitnehmen. Nein, Milch nicht. Noch nicht. Das weiß er. Also Wasser. Nein, Wasser trinkt er auch nicht. Etwas Süßes. Ja, einen Riegel Schokolade. Sie lief mit schnellen Schritten den Flur entlang, band sich die Schürze ab, fuhr sich mit den Händen durch das Haar, griff nach der Schokolade, die auf dem Küchentisch lag. Und sie freute sich. Heute wird alles gut werden. Entwarnung und die Sonne lacht. Vielleicht fahren sie zusammen hinaus. Wenn man sich noch nicht in die Wiese legen darf, würden sie ein Gartenlokal mit großen alten Bäumen aussuchen, ihm eine Freude machen. Vor allen Dingen aber den Jungen bloß nie mehr ängstigen. Nie wieder ein Wort darüber. Selbst wenn sie dafür etwas essen sollte, wovon sie krank werden könnte. Einmal kann nicht so gefährlich sein. Ihr Mann wird eine schäumende Weiße trinken, worin sich die Sonne spiegeln wird. alles ist gut ab heute. Nur Überängstliche reden dauernd davon, das Leben wird wieder zum Leben, sobald man es lebt. Sie wird damit anfangen und ihn mit ihrer Zuversicht und Fröhlichkeit anstecken. Ihr Junge, ihr lieber Junge. Und sie dachte so warm an ihn, dass sie sich ans Ohrläppchen fassen musste. Im Flur rief sie gleich, Theoli, Theoli. Vielleicht eine Nuance zu laut, öffnete die Tür zum Kinderzimmer, redete munter drauf los. Meine Güte, wie dunkel in deinem Zimmer. Auf, hoch, du Langschläfer. Die Sonne scheint. Der Apfelbaum wartet vor deinem Fenster. Hoch, riss geschäftig die Vorhänge auf. Helle Sonne kam durch drei Fenster, von ihm kein Wort. Sie ging an sein Bett, das Stück Schokolade in der ausgestreckten Hand. Hier für dich? Die isst du doch so gern. Aber nur ein Stück, erst aufstehen. Von ihm war nichts zu sehen, nicht mal sein roter Haarschopf, auch keine Zehen, die sonst immer unten herausschauten. Das Federbett war hoch und er drunter vollkommen verschwunden. Vorsichtig sah sie auf den Nachttisch. Er hatte nichts getrunken und nichts gegessen. Die Buschröschen, die sie ihm ans Bett gestellt hatte, waren herausgerissen worden und lagen verstreut auf dem Boden. Ihr wurde komisch und ihr Blick streifte das Fieberthermometer. Vielleicht hat er ja auch nur erhöhte Temperatur, etwas ganz Normales bei einem Kind. Sie setzte sich leicht an das Bett, drückte den Federberg herunter, legte die Schokolade darauf, fuhr mit der Hand unter die Bettdecke, kitzelte ihn. Nichts. Darunter lag er, aber er lachte nicht wie sonst, schubste sie auch nicht weg, rührte sich nicht. Während sie redete, was er sonst so gern hatte, schlug sie die Zudecke ein Stück auf, sah nur den Hinterkopf mit dem zerlegenen Haar, streichelte seinen Hals und redete wieder drauf los. Theoli, die Sonne ist wieder da. Das Böse ist weg, alles ist gut. Du kannst heute wieder an die Luft. Rollst dich den Wiesenberg herunter, ja? Oder schaust nach deinen Fröschen. In den Apfelbaum darfst du auch klettern, komm. Ja, und wenn das immer noch nicht genug ist, dann... Na, rat mal. Sie wartete bang, kein Zeichen von ihm. Am besten nicht darauf eingehen. Sie deckte ihn weiter ab, streichelte seinen Rücken. Ja? Dann, na? Was hast du am liebsten? Am allermeisten lieb, na? Na? Nichts. Dann fahren wir weit, weit hinaus. Und, na? Was stolziert da herum? Überleg doch mal. Von ihm nichts. Sie packte ihn nun an der Schulter, dass er sich umdrehen musste. Er tat es so langsam, so widerwillig, dass sie wusste, wenn er sie ansehen sollte, würde sie sich fürchten. Theoli, und was stolziert da herum, dein Meister? Redete sie wieder. Jetzt lag er vor ihr, ganz schutzlos schien ihr, mit einer Ausdruckslosigkeit im Gesicht und im ganzen Körper, als hätten sie sich niemals gesehen und wären Fremde. Auf seine dunklen Ringe unter den Augen schauend, wagte sie noch einen aufmunternden Versuch. Wir besuchen deinen Meister Adebar, das willst du doch nicht, wahr? Er lag da wie ein Toter, nur die Augen offen, die Augenbrauen verklebt und den Mund ganz dünn nach innen gezogen, dass sie gleich die Hand auf sein bleiches Gesicht legte, ihn aber nicht streichelte, um ihn nicht zu erschrecken, sondern nur die Hand liegen ließ, wie zur Heilung. Dann blickte sie auf den Boden, denn etwas musste gesprochen werden, obwohl sie schon fühlte, das schwere Gefühl hatte, dass er nichts sagen würde. Und wie er auch so da lag, ahnte sie, dass es lange dauern würde. Am besten nicht darauf eingehen, sein wie immer. Magst du die Blumen nicht? Schau mal, sie liegen alle auf dem Boden, sie haben Durst wie du. Ich hol dir Milch, nicht wahr? Dann stehst du auf. Bei dem Wort Milch warf er sich sofort herum, krallte sich mit den Händen ins Laken, rollte sich zusammen, dass er unberührbar wurde. Das war ein grober Fehler. Sie wurde unbeholfen, klopfte auf der Zudecke herum in kleinen, zarten Tätschelschlägen, in einem Rhythmus zu ihren Worten, die nun etwas drängender wurden. Jetzt ist aber wirklich genug, findest du nicht auch? Komm, mach Schluss. Ich helfe dir hoch und wir sehen uns die vielen Vögel im Apfelbaum an. Los, los. Und sie fasste einfach nach seiner Hand, zerrte am Arm, sodass er wieder auf den Rücken fiel und sie erschreckt wurde von der Fremdheit und der Verlassenheit, die von ihm ausging, dass sie deutlich spürte, gleich würde sie nicht mehr weiter wissen und versagen. Entschlossen noch und sich in die Rolle der Mutter flüchtend, hob sie das Federbett hoch, zog am Bein, schüttelte das Bett auf und legte es am Bettende ab. Er lag unbedeckt da, schlug sich die Arme vors Gesicht, strampelte dann mit den Beinen auf dem Bettzeug herum, rollte sich blitzschnell in sich zusammen, sodass sie ihn nirgendwo anfassen konnte, zog dann den rechten Arm unter der Brust hervor, wischte über den kleinen Abstelltisch, haute die Blumenvase herunter, drängte sich wieder ganz in seine Arme und Beine hinein. Sie stand noch eine Weile vor dem Bett, deckte die Zudecke über ihn und verließ ratlos das Zimmer. Sie setzte sich auf einen Stuhl in der Küche und legte ihren Kopf in die Hände. Sie hörte deutlich, wie die Vorhänge im Kinderzimmer wieder zugerissen wurden, hörte seine nackten Füße laufen, dann einen Sprung ins Bett. Sie lief leise ans Schlüsselloch, sah hindurch. Nur das hohe Bett und die abgedunkelte Helligkeit. Alles still, kein Ton. Später überlegte sie lange, was sie ihm zu essen machen sollte. Würde sie sagen, dass es Rindfleisch sei, aber aus einer Büchse wäre alles wieder da. Eben der schreckliche Tag, an dem er nur geweint und sich in eine Ecke des Zimmers verkrochen und damit niemand an ihn herankommen konnte, einen Stuhl vor sich geschoben hatte. Würde sie hineingehen und sagen, heute gibt es dein Lieblingsessen, Kohlrabi, würde er sich schlagartig daran erinnern, wie die anderen Kinder erzählten, dass sie alle tot umfallen würden, wenn sie etwas aus dem Garten äßen. Und er hatte danach die Mohrrüben ausgerissen und so wütend darauf herumgetrampelt, bis nichts mehr übrig war. In der Zeit danach hatte er kaum etwas gegessen und getrunken, aber anfangs saß er mitunter den langen Tag in der Küche herum, die Beine zusammengezogen auf dem Stuhl und schaute ihr zu, sehr aufmerksam, wie ihr schien, dass sie nicht erfasste, dass er lange Zeit kein Wort mehr gesagt hatte, nur den Kopf auf den eingezogenen Beinen hin und her rollte. Gegen Mittag ging sie mit einem dampfenden Teller Suppe in das Zimmer, nahm sich vor, nichts zu reden, damit sie sich nicht so kindisch vor ihm machte. Einfach die Tür aufmachen und als eine ganz Erwachsene zu einem Erwachsenen gehen. Das war ein dummer Fehler heute Morgen. Kaum hatte sie die Tür geöffnet, sprang er aus dem Bett. Sie war noch ganz unsicher im Dunkeln, warf aus einer kurzen Entfernung das Kopfkissen mitten auf den Suppenteller, raste dann wortlos zurück und warf sich unter das Oberbett. Sie stand hilflos, ließ den Teller sinken, dass er zu Boden fiel und wischte sich die heiße Suppe von der Brust. Nicht einmal ein Schreckausbruch entwischte ihr. Sie stand nur wie bestraft da, mitten in der heißen Suppe, wusste auf einmal, dass etwas Großes geschehen war und dass sie warten musste, bis ihr Mann nach Hause kam. Den restlichen Tag verbrachte sie in der Küche, begriff das Ausmaß des fürchterlichen Unglücks, von dem sie alle dachten, dass es sich in den Wäldern, auf den Wiesen, in den Städten und weit, weit weg aufhalten würde. Aber es war jetzt hier, mitten in ihrem Haus. Obwohl die Schulen schon wieder Unterricht gaben und schon wieder Werbung im Radio gesendet wurde, statt der Warndurchsagen. Sie verspürte Schuld und sie hoffte, dass er sie ihr abnehmen würde, sobald er heimkam, mit seiner nüchtern zupackenden Art. Abends lief sie ihrem Mann gleich im Flur entgegen, schmiegte sich verlegen an seinen Mantel, der Tweedstoff kratzte, dann sah sie in sein Gesicht mit einer solchen Schutzlosigkeit, dass er den Kopf schüttelte und sagte, »Du hast Kummer, nicht wahr?« Und beide blickten gleichzeitig in Richtung des Kinderzimmers, das still und wie ausgelagert aus dem Haus wirkte. Sie war dankbar, dass er sofort mit gütiger Sicherheit auf die Kinderzimmertür zuging, sich kurz vergewisserte, ob sie auch hinter ihm stand. Dann klopfte er artig an, um einen Scherz zu machen, rief hinter der Tür, »Darf man eintreten, der Papi ist da!« Öffnete die Tür ohne zu warten, stand im Dunkel, das schwer und abgestanden schien und ihr für Augenblicke wie ein Sterbezimmer vorkam. Und sie drückte sich in die Seite des Mannes, konnte nicht einmal Licht anmachen. Er drückte auf den Lichtschalter, die Helligkeit stand im Raum und sie empfand sie als Bedrohung. Er blickte sie zärtlich an, teilte mit dem Blick ihre Ratlosigkeit, ging einfach schnurstracks auf das hohe Bett zu, suchte nach dem Jungen, deckte ihn auf, sah ihn vor sich liegen in seiner Abgeschiedenheit und sie erkannte den unveränderten Ausdruck vom Morgen in ihm wieder. Er sprach sanft auf ihn ein. »Jetzt gibt's was Leckeres zu essen, du wirst dich wundern und du kommst mit, ja?« Ging langsam dicht an ihn heran, streckte die Arme aus, hob ihn in die Höhe, aber während er redete, entwand sich das Kind flink, stieß den Vater beiseite und ließ sich ins Bett fallen, rollte sich zusammen wie ein Igel, nur der Rücken bebte von seinem erregten Atem. »Dann eben nicht, Und zur Strafe wird das Licht wieder ausgemacht. Ging zielstrebig aus dem Zimmer, löschte das Licht, hoffte, dass er nachspringen würde, wie immer. Die Dunkelheit fiel wieder über das Bettzeug. Und sie wusste, dass es dem Jungen nur recht war. Und sie verließ eilig vorlaufend das Zimmer. Beide saßen danach mit beklommenem Schweigen um den Tisch. Sie hatte Rühreier mit Speck gemacht. Und während er die Eier in sich hinein aß, konnte sie den Gedanken nicht loswerden, dass er derartig rührend eine unheimliche Giftspeise zu sich nahm, und wieder verspürte sie jene unbenennbare Schuld. Sie saß da, den Kopf gesenkt, unfähig, das Schweigen zu brechen, ein Schweigen oder eine Gesprächsunfähigkeit, die sie oft hatten, die aber niemals so zwischen ihnen aufstand, dass sie verlegen werden mussten. Nur einmal fragte er: Und? Was hat er nun? Und sie konnte nichts weiter sagen als eben das. Und beide blickten lange bloß hilflos vor sich hin. Er drehte die Zigarre zwischen den Fingern und sie hielt die Gabel aufrecht. Und sie glaubte in diesem Augenblick zu wissen, dass sie beide Schuld fühlten. Später ging der Mann hinunter in den Keller, holte das neue Fahrrad des Kindes nach oben, ließ sie die Kinderzimmertür öffnen, stellte sich in die Mitte des Raumes, rief: Aufgepasst, Theoli! Und sie machte schnell das Licht an und er radelte mitten im Zimmer herum und lachte, um den Jungen damit anzustecken. Nur einmal deckte sich das Kind selbst ein Stück ab, schaute mit abstehendem roten Schopf auf das aufdringliche Schauspiel und ließ den Kopf wieder sinken, zog das struppige Haar und das Kopfkissen, und das Weiß lag so still da, als würde niemand darin liegen. Spät am Abend lagen sie und ihr Mann nebeneinander im Bett. Sie drehte ihre Ringe herum und er hatte den Blick auf den Schrank gerichtet in einer solchen Stiere, dass jedes Wort eine Verletzung gewesen wäre. Und ihr war jetzt so, als lebte das Kind einen Konflikt im Raum nebenan aus, der eigentlich ihrer war und der langsam und drohend aus der Ferne auf sie zukam. Sie war erleichtert, als sie ihn endlich schnarchen hörte. Ganz sacht schlich sie sich aus dem Schlafraum, ging noch einmal in das Kinderzimmer, beugte sich, ohne Licht zu machen, über das Bett und rief leise: Theolein, Theolein. Legte sich dann vor das Bett auf die Teppichumrandung, rollte sich ein wie ihr Sohn und flehte ganz leise immer wieder: Lieber Himmel, hilf uns doch, hilf uns doch. Bis sie einschlief, die Beine ins Nachthemd gezogen. Am nächsten Tag gingen sie beide in aller Frühe wieder ins Kinderzimmer. Die Dunkelheit lag darin wie auf Dauer abgestellt und das Bett wirkte verlassen und kalt. Wieder so tun, als wäre nichts. Am besten nicht darauf eingehen. Ein neuer Tag und alles wird anders. Und wieder schien die Sonne so froh und das Schwalbenpaar flog mit Würmern unter das Dach. Beide verweilten still vor dem Bett und er und sie wussten, dass ihnen etwas außergewöhnlich Lustiges und Mitreißendes einfallen müsste. Und plötzlich, ganz unverabredet, begannen sie, sich in ihrem Kleid zu drehen, zu tanzen, und ihr Mann klatschte in die Hände und pfiff und sang laut, so laut und falsch, dass es sie tief rührte. Der Junge richtete sich nun zum ersten Mal auf, beobachtete die beiden in ihrer ungestümen Munterkeit, so abgeschnitten von allem Verstehen, dass er langsam den Kopf sinken ließ und vor sich hin blickte wie ein Verlorener, dem man die Deutlichkeit seines Verlorenseins, seiner Krankheit durch diesen liebevollen Aufwand nur noch bewusster machte. Jäh hielten die Eltern inne und sie flüchtete sich in ein erschöpftes Prusten, und er entdeckte eine lange Pappnase, die er sich aufsetzte und damit gegen das Bettzeug lief, dass sich die Nase hässlich verbog und er offensichtlich derartig entstellt ausgesehen haben musste, dass der Junge nur ein einziges Mal die Lippen fester aufeinander presste, dann wieder sprachlos unter das Bettzeug versank. Und die Tage gingen dahin, ohne dass sich etwas veränderte. Nur der Junge wurde magerer, der Mund schien wie zusammengewachsen, und die Schuld zwischen den beiden wuchs allmählich so dicht auf, dass keiner von ihnen mehr in der Lage war, einen Arzt zu verständigen. Und alles, was sie jetzt gemeinsam für das Kind taten, war, ohne dass sie es aussprechen konnten oder durften, Schuldabtragung. Und ihr gemeinsames Schweigen wurde immer verschwiegener. Und die Zärtlichkeiten, die sie sonst so häufig austauschten, waren nichts als der kleinere Schmerz. Oft lief sie den halben Tag lang immer durch den Hausflur auf und ab, lauschte, ob er vielleicht doch nach ihr riefe, oder eilte erregt auf Zehenspitzen einer Einbildung folgend, bückte sich vor das Schlüsselloch, ihr Herz hämmerte laut, blickte wieder und wieder hinein, lauschte angestrengt mit dem Ohr, kein Ton. Plötzlich konnte sie erkennen, dass er ein Buch in den Händen hielt und unverwandt darauf blickte, die Augen ruhten und schliefen auf dem Bild, aber sie waren offen. Jetzt die Tür ruhig und bestimmt aufmachen, tun wie immer, ihn bloß nicht dauernd erschrecken mit dem eigenen Schreck. Schon an der Tür sagte sie besonders heiter, siehst du, Theolein, jetzt geht es dir schon viel besser und morgen ist alles gut, du wirst sehen. Ging an sein Bett, wollte sich dazusetzen, um auch auf das Bild zu schauen. Sie saß noch nicht ganz, da warf er in hohem Bogen das Buch aus dem Bett und verkroch sich strampelnd tief ins Bettzeug. Im Wohnzimmer legte sie das Bilderbuch auf den Tisch, wagte nicht hineinzusehen, flehte, dass sie das Bild, das er so lieben musste, erraten würde. Auf einmal schlug sich das Buch wie von selbst auf, dass sie nicht leicht darauf gekommen war. Das Foto zeigte einen weißen Storch in einer olivgrünen Aue, rundherum Gewässer und Tümpel mit einem Krebsscherenteppich voller weißer Blüten. Der Storch hatte kugelrunde Augen, einen glänzend roten Schnabel, glänzend schwarze Schwungfedern mit einer großen Flügeldecke, die hohen Beine gravitätisch im Lauf. Am Nachmittag lief sie sogleich in der Stadt herum, suchte nach einem Poster mit einem Storch und abends bastelte der Mann unermüdlich aus tiefroten Pappen einen langen Schnabel. Und wieder war dieses verlegene Schweigen zwischen ihnen, dass sie sich in übertriebene Umsicht und Freundlichkeit rettete und er nur besonders plump und einfältig wirken musste, was sie veranlasste zu glauben, dass er weniger an der Schuld teilhaben wollte. Und wenn er sie jetzt berührte, eigentlich mehr aus Versehen und aus Unachtsamkeit, zuckte sie verstört zusammen und gab sich besonders besorgt. Kaum ein Mensch in der Stadt hatte von dem Unglück gesprochen. Nur die Ernährungsgewohnheiten hatten sich verändert. Und sobald die Geschäfte schlossen, war die Stadt wie ausgestorben. Niemand saß am Wasser vor den wallenden Weiden. Nur die Schwäne schwammen ruhig und prächtig dahin wie immer. Aber nichts war mehr so, wie es einmal war. Und die Schönheit der Stadt und der Natur erschien ihr wie eine Fassade, ein schrecklicher Trug. Gleich am Abend probierten sie ihr Spiel mit dem Kind aus. Beide stürmten ins Zimmer, er klapperte mit dem Schnabel wild aufeinander, sie zeigte von Weitem den Poster mit dem großen Storch darauf, rief erfreut, Meister Adebar war da, Meister Adebar war da. Sie legte den Poster auf sein Bett und wartete. Er klapperte stolzierend durchs Zimmer und erzählte atemlos eine lustige Storchengeschichte. Zum zweiten Mal richtete sich der Junge auf, lehnte sich gegen den Kissenberg, fuhr sich sogar durch die roten Haare und besah mit unglaublichen Lächeln stumm das Storchenbild. Sie lief schnell in die Küche und holte die Suppe. Der Junge war immer noch ins Bild versunken mit einer solchen Liebe und Hingabe, dass sie weinen musste und die Tränen tropften in die Nudelsuppe. Ihr Mann erzählte währenddessen unermüdlich dieselbe Storchengeschichte und klapperte pausenlos mit dem Schnabel und erst dann ließ sich das Kind im Auf und Ab zum Schnabelschlag füttern, ohne die beiden auch nur einmal anzusehen oder auch nur einen Ton von sich zu geben. Als sie dann erschöpft aus dem Zimmer gingen, die Tür schon leise geschlossen hatten, traf sie völlig unerwartet ein Ruf des Kindes. »Ihr lügt!« Dann war es still und dunkel. Für beide war es wie ein Schlag und sie standen sich gleich drauf in der Küche gegenüber, blickten sich fassungslos an. Die Schuld war nun ausgesprochen worden. Er wollte sie gleich in die Arme nehmen, aber sie eilte auf den Flur, wo er sie noch einmal zu berühren versuchte. Da entfuhr es ihr heftig, aller Kontrolle und Vorsicht entglitten. Rühr mich nicht an. Im selben Augenblick empfand sie ihre hässliche Ungerechtigkeit und sie schämte sich so, dass ihre wirkliche Gefühlslage herausgebrochen war, dass sie ganz schnell im Badezimmer verschwand, sich einschloss und auf dem Toilettendeckel weinte. Nur die langsame Besserung des Kindes hielt sie vorsichtig zusammen und gab ihnen das Nötigste an Gespräch. Ansonsten saßen sie vom Schweigen umschlossen im Wohnzimmer vor dem Fernseher oder lagen nebeneinander steif im Bett, angefüllt mit einer Schuld, die in kein Wort und in keine Sprache passte. Als sie am nächsten Morgen allein ins Kinderzimmer kam, saß der Junge vor dem Spiegel nackt, Das Foto des Storches lag daneben und er beguckte immer wieder das Storchenbild, besah dann sich in dem Spiegel, verglich sich ohne eine Regung mit dem Storch, sagte kein Wort und war nicht vom Spiegel wegzubewegen bis zum frühen Abend. Sie litten alle drei. In jedem war eine Krankheit, die sie immer stiller und umsponnener werden ließ. Und ohne dass sie es ausdrücken konnte, fürchtete sie sich sogar vor dem Tag, an dem der Junge wieder gesund werden würde, und davor, dass sie ihm kein Wort darüber sagen könnten, weil sie die Welt selbst nicht mehr verstanden. An einem Sonntag fuhren nun alle drei in ein bekanntes Storchengebiet. Nur mit diesem Versprechen hatten sie das Kind dazu bringen können, sich aus dem Bett zu erheben, sich anzuziehen, sich die roten Haare zu entfilzen und ohne, dass es sich auch nur einmal berühren ließ, auf den Rücksitz des Autos zu verkriechen. Sie und er hatten sich kaum etwas anderes zu sagen, als die immer gleiche Storchengeschichte, die er variierte und lang und länger machte. Und sie hockte neben ihm mit verquollenen Augen und sagte immer wieder nur, ja, so war es, das ist wahr. Aber ihr Inneres war völlig abwesend oder taub. Endlich bogen sie von den Hauptstraßen ab. Die ersten alten Dörfer folgten, es roch nach Mist, Kühen und Pferden. Die Bauern saßen auf den Bänken vor dem Haus mit verschränkten Armen, die Gummistiefel übereinander geschlagen, den Blick ruhig auf uralten Kastanien und Eichen, die eine Kinderschaukel mit einer Bankgruppe beschützten. Junge Hunde rannten geworfenen Stöckchen nach oder Hühnern und Amseln, die im Dung pickten. Dann folgten bunte Weiten mit Feuchtwiesen, im Lila der Kuckuckslichtnelke, im Gelb der hohen Schwannenblume, zwischendrin kleine Tümpel umrahmt von dicken, kurzen Weiden und über allem ein Sonnenglanz, dass die Landschaft aussah wie eine Erinnerung aus einem glücklichen Leben. Er begann unbewusst zu pfeifen, eine Melodie, die sie schon ewig nicht mehr von ihm gehört hatte. Seine Hand streifte beim Schalten ihr Knie und sie wurde auf einmal leicht und froh, dass sie sich nach hinten beugte und ausrief, »Theoli, Theoli, endlich, wir sind da!« Der Junge hatte sein Gesicht an die Seitenscheibe gedrückt und sie konnte sehen, dass er weinte, denn die Tränen rannen am Glas herunter und der Hals war im Rücken eingezogen, wie ein Verbot, ihn zu berühren. Bald fuhren sie einen Sandweg hinein, vor ihnen erstreckte sich ein weißer Teppich blühender Pflanzen, gleich daneben Inseln aus Thymian und Labkraut, dazwischen Hecken mit roten Beeren, darüber flogen Schmetterlinge, Wespen und Hummeln. Von Weitem glitzerte ein stillstehendes Gewässer, das sich im Wind kräuselte. Und plötzlich entdeckte der Junge drei Störche, die im Wiesengrund dahinschritten. Er trommelte wie verrückt an die Scheibe, sprang hoch an die Decke und war nicht mehr zu halten, sodass der Vater nur eine kleine Anhöhe hinauffuhr und ruckartig anhielt. Ehe sie es sich versahen, war der Junge hinausgerannt in das sanft daliegende Wiesengebiet, vorbei an einer geduckten Baumreihe, immer hinein in die Niederung, wo die Störche durchs Gras schritten. Und sie sahen im Aussteigen den roten fliegenden Haarschopf des Kindes, die Arme in die Höhe geworfen, die Jacke flatternd im Wind. Beide stiegen aus, lehnten sich an das Auto, waren überwältigt von der Pracht des Sommers. Eine überirdische Schönheit war vor ihnen ausgebreitet, dass ihnen die Zeit davor wie aus einer langen Nacht, einem schrecklichen Traum vorkam. Als ein vergessenes Leben lag die Natur vor ihnen. Ein Kuckuck rief, aus kleinen Tümpeln kam der Heulton der Unken, durch die Luft schnatterte ein Zug Flugenten, dann blickten sie sich langsam an mit scheuer Innigkeit, seine Hände ruhten auf dem Autodach und sie legte äußerst vorsichtig ihr Gesicht darauf und schaute fast glückselig in den dunklen Eichenwald, der auf der anderen Seite stand und die offene Wiese schützte. Hand in Hand folgten sie dem Jungen in den Wiesengrund nach. Sie sahen ihn immer wieder aus dem hohen Gras auftauchen, den roten Schopf und die wehende Jacke, die jetzt schon nur noch an einem Arm hing und sich aufbauschte im Wind des Rennens. Beide konnten deutlich erkennen, wie das Kind sich wild die Jacke herunterriss und von sich warf, weiter in Richtung der Störche stürmte, die hoch aufgerichtet standen, die roten Schnäbel im Himmel. Auf einmal breiteten zwei von ihnen langsam und gewichtig die Schwungflügel aus und flogen davon über eine Ebene dichten Grüns, weiter und höher, da wo Himmel und Erde eins wurden. Der Junge war nun wie von Sinnen. Weit hörte man sein lautes Schreien und Rufen. Er stürzte hin, richtete sich wieder auf, rannte dem einzigen Storch entgegen, der vor einem stillen Gewässer ganz ruhig stehen geblieben war, einer Wasseroberfläche mit einem undurchdringlichen Laichkrautteppich überzogen, dass sie wie eine Wiese wirkte. Der Storch klapperte hölzern mit dem Schnabel, entfaltete zwei-, dreimal die weiß-schwarze Federdecke, hob ein Bein in die Höhe, das nun wie ein Schnörkel unter dem Federkleid hing, blickte sich ruckartig um, klapperte beunruhigt, stellte das Bein wieder auf den Grund, öffnete die Schwingen und stolzierte mit gebreitetem Gefieder ein Stück dem Gewässer zu, erhob sich darauf mit starken Flügelschlägen langsam und würdig über den zugewachsenen See. Und der Junge folgte ihm, rennend und rufend und schreiend, »Adebar, Adebar, Adebar«, bis man plötzlich Wasserspritzen hörte, der grüne Laichteppich sich teilte und die Tiefe des Wassers zeigte, in der der Junge rufend versank.
Jetzt hört ihr den zweiten Teil von der Lesung aus Eingegangen von der Jutta Heinrich. Zuerst kommt die Einleitung, die den Rahmen von diesen fiktiven Leser- und Leserinnenbriefen schildert. dann gehört ihre Auswahl aus diesen Briefen, die nach der Atomkatastrophe bei einem Radiosender eingegangen sind. Leider fehlt bei unserer Aufnahme der erste Satz von dieser Einleitung und ich muss ihn darum selber schnell vorlesen. In den ersten Tagen nach einer schweren Reaktorkatastrophe wurde von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt die Sendereihe Klopfzeichen eingerichtet.
Die Leitung übernahm der Psychologe Dr. Walter Zorge, der bereits durch andere Sendungen über einen Bekanntheitsgrad verfügte und großes Vertrauen genoss. Die Sendung hieß Klopfzeichen, der heiße Draht für die ersten Wochen danach. Dr. Walter Zorge gibt Auskunft, Rat und Hilfe. Rufen Sie uns an, 6x3, oder schreiben Sie an die Redaktion. Ein ausgebildetes Team wird Sie schnell und kostenlos Ihrer Probleme annehmen. In den ersten 4 Wochen danach lief die Sendung täglich von 16 bis 20 Uhr. Später wurde sie auf 1 Stunde am Tag reduziert. Während der gesamten Sendedauer wurden 1.387 Anrufe registriert. Außerdem gingen in der Redaktion insgesamt 542 Briefe ein. Aus politischen Gründen wurde die Sendereihe Klopfzeichen nach 2 Monaten abgesetzt. Dr. Walter Zorge verlor seinen Posten. Einen Aktenordner mit Leserinnen und Leserbriefen gab er später zum Abdruck frei. An den Rundfunksendung Rat und Probleme. Lieber Herr Zorge, eigentlich traue ich mich kaum zu schreiben, aber mein Mann hat gesagt, nun los jetzt, sonst wird's nie was. Es ist wichtig. Ja, da hat er auch recht. Wir hören immer Ihre Sendung, anrufen mögen wir aber nicht. Man muss mal was Positives über Kernkraftwerke sagen. Ihre Sendung ist oft so negativ. Mein Mann sagt, richtig bedrückend. Wir hören Sie aber trotzdem jedes Mal und es gibt ja auch dazwischen ganz vernünftige Leute, das muss man Ihnen zugestehen. Jedes Unglück hat 2 Seiten, das stimmt doch nicht, wahr? Also seitdem sind wir wieder auf Trab und was das Wichtigste ist, die Beschäftigung reißt nicht ab. Ein bisschen langweilig war es schon, immer nur im Haus, mal in die Vorstadt zum Einkaufen, mal bei den Kindern im Garten, aber was auch immer, egal wo, die Zeit ist einfach zu reichlich. Wir sind ja schon 45 Jahre verheiratet, da muss schon mal was passieren, aber immer durch dick und dünn, wie es sich gehört. Ja, da lacht mein Mann, er sitzt mir gegenüber und rechnet wieder seine Bäckerell aus, dann ist er zufrieden. Seitdem ist wieder volles Leben im Haus und er hat sich hinten im Zimmer ein richtiges Labor eingerichtet. Manchmal sagt er schon die Zeit im Bäckerell daher. Für meinen Mann gibt es jetzt eine Menge zu tun und an der Wand hängt der Tagesessplan. Alles durchgerechnet, wie auf einer Kalorientabelle oder wie bei Zuckerkranken. Das kennt man ja. Sofort danach sind wir losgezogen und haben alles besorgt. War gar nicht so einfach. Tagelang hat es gedauert. Man hat ja aber Zeit. Nun ist alles im Haus. Reagenzgläser, kleinere und größere Wagen, Töpfchen und Schüsselchen aller Art, Taschenrechner und sogar einen Geigerzähler hat er sich aus Polen von einem Freund organisieren lassen. Die sind ja noch ärger dran. Bloß mit den Cäsiumwerten und dem blöden Jod 131 kommt er nicht zurecht. Das mit den Millirem macht auch große Probleme, sagt er. Ich verstehe davon ja nichts. Da lacht er wieder. Einen weißen Kittel hat er auch schon an. Und wenn er nicht zurechtkommt, ist schon mal schlechte Stimmung im Haus. Wie früher, als er noch Leiter in einer Exportabteilung war. Ja, das ist lange her. Was meinen Mann aber jetzt schon ärgert, ist, dass in vielen Geschäften nicht mehr die Bäckerell angegeben werden, obwohl das nun wirklich nicht recht ist. Deswegen haben wir eine Bitte an Sie und eine gute Idee. Mein Mann fragt, ob es Ihnen nicht möglich ist, vor jeder Sendung die Bäckerellwerte und die Richtwerte pro Kilogramm Lebensmittel anzugeben, damit das Ganze nicht ins Stocken kommt. Er meint, die Börsenkurse, die er auch gern hört und liest, sind ja auch wichtig und man könnte doch eine Art Bäckerellbörse einrichten, nicht wahr? Das kann doch nicht so schwer sein. Also mein Mann wäre Ihnen sehr dankbar dafür und er bittet auch darum, recht langsam zu sprechen, damit er alles mitschreiben kann. Ein dankbares Ehepaar, Maria und Friedrich H. An den Rundfunksendung Klopfzeichen. Sie, Herr Zorge, was da gestern die feinen Herren in ihrer Sendung von sich gegeben haben, hat mein letztes bisschen Gemüt aus der Bahn fahren lassen. So, die Bevölkerung hat ohne Panik reagiert, weil gleich die Strahlenwerte gesenkt worden sind oder so ähnlich. Wörtlich geht das sowieso in keinen Kopf hinein, wenn ein Hirn drin ist. Ich musste gleich in die Küche laufen und literweise Kamillentee trinken, weil es mir die Galle hochtrieb. Machen Sie mir mal vor, wie man Panik machen kann, wenn man Mutter von 4 Kindern ist, selbst erst 38 Jahre alt und ein bisschen noch was vor sich hat zum Leben. Ja, das ist die Schwerarbeit. Mein Mann sitzt aufgeräumt im Sessel, lockert sich meine gebügelte Krawatte und nickt zustimmend, fühlt sich im Kanon mit den feinen Herren. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Katastrophe, also seit der Heilige Geist über uns gekommen ist und sogar noch von unten her strahlt, eine direkte Geschlechterspaltung ist. Ja, die einen machen eine unnötige Erfindung nach der anderen und wir Frauen müssen den Dreck wegschaffen. Unser Eins ist noch nie so viel und so lange aus dem Haus gekommen wie jetzt im Krieg, im Frieden und noch nie war das so gesundheitsabträglich. Das ist typisch. Heute sehne ich mich nach den alten Zeiten zurück, wo man noch nach draußen kam, überwiegend als Foto in der Brieftasche des Mannes. Seit der Heilige Geist über uns gekommen ist, überfährt mich die Hetze im Sturm. Das ist meine Art von Panikbewältigung. Und ich sage es Ihnen, wenn Untergang Pflichtfach geworden ist, muss man elastisch und gewieft sein, jedenfalls als Frau. Kaum geht der Tag auf, plärren und zetern die Kinder ohne Pause, drücken Hände und Nasen und Füße an die Scheibe, wollen raus an die Luft. Immer die vielen Türen zu und nochmal zu, alles schließen, fest und dicht. Und kaum steht irgendeine verdammte Tür, auch bloß einen Spalt offen, drängeln die Belger raus in die gemeingefährliche Natur.